Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Anne Seidel. Guten Morgen. Sie ist Seelsorgerin, Psychotherapeutin und manchmal sogar Diplomatin. Die Pfarrerin der nördlichsten Kirche der Welt. Die steht auf einer Insel in der Arktis, in Spitzbergen, Norwegen. Und weil die Versorgung auf dieser Insel nicht so gut ist wie auf dem Festland, übernimmt die Kirche dort gleich mehrere Jobs. Unter anderem sucht sie auch den Dialog mit den russischen Bewohnerinnen und Bewohnern der Region. Gleich eine Reportage von diesem abgelegenen Ort im hohen Norden. Außerdem sind wir in dieser Sendung zu Besuch in einem Krematorium. Auch so ein Ort, den man in der Regel nicht zu Gesicht bekommt, jedenfalls nicht lebend. Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen, kommt die Kirche zu den Menschen. Das ist das Motto der evangelisch-lutherischen Kirche in Longyearbyen. So heißt die Hauptstadt der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen. Die Gemeindemitglieder dieser Kirche leben weit verstreut und nicht alle können für die Gottesdienste in die Hauptstadt kommen. Darum reist die Pfarrerin der Kirche regelmäßig zu den Menschen nach Hause. Und das ist nicht das einzige Ungewöhnliche an ihrem Job. In einer Gegend, in der es im Winter monatelang nicht hell wird, gibt es noch ganz andere Herausforderungen. Jan Tolzmann über eine Kirche, die den Anspruch hat, für alle da zu sein.
Longyearbyen, Hauptstadt der Inselgruppe Svalbard, auch Spitzbergen genannt, mitten in der Arktis. Hier leben knapp 2500 Menschen aus 53 Nationen. Und so hört sich an einem Dienstagabend der Gottesdienst in der nördlichsten Kirche der Welt an. Amazing Grace mit Gitarre. Noch lange im Anschluss diskutieren die Gemeindemitglieder in der rot-weißen Holzkirche mit Spitzgiebel und Miniaturkirchturm bei Kaffee und Waffeln über Gott und die Welt. 1943, während des Zweiten Weltkriegs von den Deutschen zerstört, wurde die Kirche erst 1958 wieder neu errichtet. Sie steht täglich allen Menschen offen, unabhängig von ihrer Religion und das rund um die Uhr. Die Kirche vertraut den Menschen und umgekehrt, die Pfarrerin der Gemeinde Sif Limstrand erklärt.
Es ist ein Vertrauensbeweis von unserer Seite, aber auch ein Vertrauensbeweis der Besucher. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, denen dieses Vertrauen entgegengebracht wird, auch eine positive Grundeinstellung haben, sich physisch genauso zu öffnen wie die Kirche. Es gibt eine mentale, spirituelle Offenheit, eine spirituelle Gastfreundschaft.
In der über 100-jährigen Kirchengeschichte Svalbards ist Limstrand die erste Pfarrerin der Inselgruppe. Ihre Gemeinde umfasst ca. 3000 Menschen, verteilt auf einer Fläche größer als Dänemark. Mehr Menschen leben auf Svalbard nicht. Die Pfarrerin besucht sie regelmäßig. Im Sommer per Schiff oder Flugzeug, im Winter auch schon mal mit dem Schneemobil. Sif Limstrand ist Pfarrerin der norwegischen Kirche, wie sie heißt, also der evangelischen Volkskirche Norwegens. Die Inselgruppe Svalbard steht unter norwegischer Verwaltung. Das Besondere, seit dem Spitzbergen-Vertrag von 1920 dürfen alle Menschen, deren Länder den Vertrag unterzeichnet haben, hier visafrei arbeiten und wohnen. Und so gibt es hier auch zwei russische Siedlungen, Barentsburg und Pyramiden. Seit dem Ukraine-Krieg leben die Exilrussen dort noch isolierter. Im Sommer 2024 vertritt der aus Deutschland stammende Pfarrer und Lehrer Jörg Ulrich Kunzendorf seine Kollegin und übernimmt ihre Aufgaben. Schon im vergangenen Sommer war er für einige Wochen Pfarrer in Longyearbyen. Kunzendorf, der einst aus der DDR geflohen ist und seit mehr als 30 Jahren in Norwegen lebt, beschreibt das Interesse der Kirche an den Menschen in den russischen Siedlungen.
Also wir sind sozusagen daran interessiert, den Dialog aufrechtzuerhalten. Und ich denke, so wie ich Barentsburg sehe, die sind einerseits im russischen System, andererseits eben doch in Norwegen, nicht? Und schon in ein bisschen aus der Schusslinie, buchstäblich gesagt. Es ist nicht ganz so viel Druck wie irgendwo in Russland.
Das heißt nicht, dass die Menschen offen sagen können, was sie denken. Svalbard, besser bekannt als Spitzbergen, ist demilitarisierte Zone. In den beiden russischen Siedlungen ist der Einfluss Russlands immens. In Barentsburg, eine frühere Kohlehochburg, hält ein einziges russisches Staatsunternehmen sämtliche Fäden in der Hand. Noch heute bauen Bergleute hier Kohle für Russland ab. Aus geopolitischen Gründen und trotz der Sanktionen, denn rentabel ist das Geschäftsmodell nicht. Für die in Barentsburg lebenden Russen und Ukrainer ist die Unterstützung der Kirche wichtig für ihre Moral, auch wenn die meisten von ihnen christlich orthodox sind. Mascha ist Russin und hat lange in Barentsburg gelebt. Ihren Nachnamen möchte sie nicht öffentlich nennen. Heute begleitet sie mehrmals pro Woche Touristen auf einem Schiff von Longyearbyen nach Barentsburg. Fast alle norwegischen Unternehmen in Longyearbyen vermeiden es, seit dem Ukraine-Krieg mit den russischen Siedlungen zu kooperieren. Vor dem Krieg war das anders. Mascha berichtet über die aktuelle Situation.
Es gibt viele Leute, die wissen, dass es sich in Barentsburg um ein staatliches Unternehmen handelt und denken, dass man, wenn man dorthin kommt, den Krieg gegen die Ukraine unterstützt. Aber es ist auch ein Teil Norwegens und die Menschen lebten dort lange, bevor der Krieg begann. Und sie leben auch heute noch dort. Und für sie ist es auch so etwas wie ein sicherer Hafen.
Ortswechsel. 113 Kilometer Luftlinie nordwestlich von Longyearbyen liegt das Forscherdorf Ny-Alesund. Das norwegische Staatsunternehmen Kings Bay kümmert sich um die Infrastruktur. Viele der norwegischen Arbeiter fühlen sich benachteiligt im Vergleich zu den Wissenschaftlern aus aller Welt, die hier leben. Die Pfarrerin erzählt.
In Ny-Alesund gibt es eine ziemlich große Kluft zwischen denen, die für Kings Bay arbeiten, und den Forschern, die freier sind. Es gibt ziemlich große Unterschiede bei den Arbeitsbedingungen. Die Norweger im Kings Bay-System brauchen also mehr Unterstützung als die Forscher, die für kurze Zeit hier sind.
In regelmäßigen Abständen besucht Sif Limstrand das Forscherdorf. Wenn es das Wetter zulässt, hält sie dann Gottesdienste im Freien ab. In Longyearbyen erlebt sich die Seelsorgerin oftmals als Ersatz für fehlende Psychologen.
Denn wir haben kein umfassendes Gesundheitssystem wie auf dem Festland. Es fehlen Psychologen oder Psychiater. Aber unsere Gesellschaft ist geübt darin, verfügbare Ressourcen zu nutzen, sei es die Pfarrerin oder wer auch immer Unterstützung bietet. In Longyearbyen stehen psychische Probleme im Mittelpunkt.
Die lange Dunkelheit während der Polarnachtmonate schlägt vielen Menschen in Longyearbyen aufs Gemüt. Hin und wieder führt das in Kombination mit persönlichen Problemen zur Selbsttötung. Dann nicht selten bei jungen Menschen. Oftmals ist Alkohol ein Ausweg. Die Argentinierin Gisela Anachi arbeitet als Kellnerin in Longyearbyen. Sie weiß, was in dieser Jahreszeit in Longyearbyen entscheidend ist.
Wenn man nicht mit sich klarkommt und sich nicht mag, ist das wohl das Hauptproblem. Die, die keine positive Einstellung haben, fangen an, zu viel zu trinken.
Deshalb seien echte, wahre Freundschaften und soziale Kontakte auf Svalbard im Winter besonders wichtig, sagt die evangelische Pfarrerin Sif Limstrand.
Es hat etwas mit der Arktis zu tun. Alles wird sehr sichtbar, wissen Sie. Unsere Stärken und Verletzlichkeiten werden sichtbar.
Das Positive daran sei, dass sie dadurch einfacher den Zugang zu den Menschen hier finde. Limstrand nennt ein weiteres existenzielles Problem der Menschen in der nördlichsten Kirchengemeinde der Welt. 2025 soll die letzte Kohlegrube Longyearbyens schließen. Lange Zeit galt Kohle hier als eine der weltbesten, produziert mitunter für die deutsche Stahlindustrie. Betroffen vom Stellenabbau seien ca. 50 Bergleute. Doch an ihren Jobs hängen viele weitere. Wie diese Lücke geschlossen werden soll, ist bisher unklar. Unsicher ist auch, ob die Bergarbeiter in Longyearbyen bleiben dürfen. Die Künstlerin und Fotografin Eva Grondahl steht vielen der Bergarbeiterfamilien nahe. Sie bringt auf den Punkt, was die Bergleute denken.
All of us, we are shaking our heads.
Wir schütteln den Kopf, finden diese Entscheidung dumm. Wir sprechen aber nicht darüber, weil die Bergleute noch ein wenig Hoffnung haben, dass die Regierung ihre Meinung ändert.
Longyearbyen und die anderen Siedlungen Spitzbergens sind Teil der arktischen Wildnis. Und in dieser Welt leben Eisbären. Für die Bewohner sind sie dann eine Gefahr, wenn sie den Siedlungen zu nahe kommen. Auslspfarrer Kunzendorf sagt, manch ein Gottesdienstbesucher komme bewaffnet in die Kirche. Und es gebe in der Kirche einen Waffenschrank.
Es gibt ja Leute, die gehen sonntags erst zum Gottesdienst und dann machen sie einen Spaziergang hier in der Umgebung. Und die schließen ihr Gewehr dann ein und dann kommen sie zum Gottesdienst und dann holen sie das Gewehr wieder ab und gehen raus in die Natur. Und ich gehöre also auch zu den Leuten, die Pazifisten sind an sich. Und dann plötzlich muss ich mir einen Waffenschein besorgen und zu den Schützen gehen und schießen lernen. Also das war eine relativ steile Lernkurve, ja.
Nicht immer strömen die Massen in die Gottesdienste, doch diejenigen, die kommen, fühlen sich offenbar schnell zu Hause, sagt die Pfarrerin und erklärt das Phänomen so.
Manche sagen, es sei hier offener als auf dem Festland. Aber vielleicht ist es auch so. Die, die hierher kommen, sind offener für Neues. Vielleicht ist unsere Kirchengemeinde etwas anders, oder vielleicht auch nicht.
Sie übernimmt viele Funktionen und ist eine wichtige Ressource. So oder so, sie ist ein fester Bestandteil für die Menschen auf Svalbard. Die nördlichste Kirche der Welt.
Jan Tolzmann über die evangelische Kirche in Spitzbergen, mitten in der Arktis. Feuerbestattungen werden in Deutschland immer beliebter. Mittlerweile werden rund 3/4 der Verstorbenen verbrannt. Das passiert in sogenannten Krematorien. Aber obwohl die im Bestattungswesen heute so eine wichtige Rolle spielen, dürfte vielen Menschen nicht klar sein, wie so eine Verbrennung eigentlich abläuft. Das mag auch daran liegen, dass Krematorien früher weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit gearbeitet haben. Mittlerweile bieten aber viele von ihnen Führungen an. Mein Kollege Christian Röther war zu Besuch in einem Krematorium in Kiel und hat sich dort Schritt für Schritt zeigen lassen, was mit den Körpern der Verstorbenen passiert.
Sie können damit um, ne? Sie können damit um hier, ne?
Ja. Peter Berg ist Bestatter und einer der Geschäftsführer der Feuerbestattungen Schleswig-Holstein GmbH. Im Krematorium Kiel erläutert er den Weg eines Verstorbenen von der Anlieferung bis zur Asche. Erste Station.
Hier sehen Sie unseren Kühlraum, in den alle Särge hineinkommen.
15 schlichte Särge aus Holz stehen im Kühlraum. Platz wäre noch für viele weitere. Draußen ist Sommer. Hier drin sind es 10 Grad.
Hier finden dann die sogenannten amtsärztlichen Untersuchungen statt. Die sind zwingend notwendig von der deutschen Gesetzgebung im Rahmen der Rechtspflege, weil niemand eingeäschert werden darf ohne eine amtliche Überprüfung der Todesursache.
Jeden Morgen kommt eine Ärztin oder ein Arzt vorbei, um die Leichen zu untersuchen. An diesem Tag wurden 3 Leichname nicht freigegeben. Ihre Särge wurden zur Seite gerollt.
Wo die Todesursache denn noch ein zweites Mal hinterfragt wird oder geklärt werden muss, weil es nicht eindeutig war. Wo es noch Rückfragen gibt, entweder beim Hausarzt oder im Krankenhaus, gegebenenfalls auch nochmal Obduktion.
Ein nicht natürlicher Tod muss ausgeschlossen sein, denn nach der Kremierung gibt es natürlich keine Chance mehr zu obduzieren. Cornelia Leubeling leitet die Verwaltung des Krematoriums und deutet auf eine Kammer in einer Ecke des Kühlraums.
Wir haben aber auch noch für Extremfälle eine Tiefkühlung.
Zu solchen Fällen kann es etwa kommen, wenn nicht geklärt ist, wer für die Einäscherung zahlt.
Das gibt manchmal Verzögerungen von 3 bis 4 und manchmal auch mehr Wochen. Wenn das sich verzögert, kommen die in die Tiefkühltruhe, damit man da Sicherheit hat.
Für die meisten Toten geht es aber schon nach wenigen Stunden oder Tagen wieder raus aus der Kühlkammer. Jetzt merkt man schon den Temperaturunterschied, wenn man wieder rauskommt. Ja. Nächste Station, eine Waage.
Eine Waage ist zwingend erforderlich, um das Gewicht einschließlich des Sarges zu ermitteln, weil das unmittelbaren Einfluss hat auf die physikalische Situation der Verbrennung. Bei einem stark übergewichtigen Person zum Beispiel wird es erforderlich, den Einäscherungsvorgang manuell zu begleiten. Es ist auch ein Kostenfaktor bei Überschreitung eines gewissen Gesamtgewichtes. Verlängert sich die Einäscherungsdauer, der Energieaufwand wird höher und dann nehmen wir auch einen gewissen Mehrpreis.
In der Regel dauert eine Einäscherung rund 90 Minuten, sagt Peter Berg. Aber
habe ich diese übergewichtigen Personen, dauert das manchmal 2 Stunden und auch schon bis zu 3 Stunden.
Nach dem Wiegen heißt es für die Särge erstmal warten. 20 Särge stehen gerade neben der Waage. Sie alle sollen in der laufenden Schicht noch verbrannt werden.
Hier gegenüber sehen Sie eine zweiflügelige Tür, das ist der Fahrstuhl. Mit diesem Fahrstuhl und einer kleinen Transportanlage, die wir hier auf unserer Videoüberwachung sehen, werden die Särge dann hinübergefahren zu uns in das außenliegende Gebäude, in dem sich die Einäscherungsöfen befinden.
Hier unten ein wenig vorsichtig, weil hier kommen die Särge jetzt aus der Bahn an.
Ja.
Und manchmal mit ordentlich Schwung.
Okay, man merkt schon, wie es deutlich wärmer wird hier. In der Verbrennungsanlage wartet vor der Transportbahn ein Gabelstapler. Der fährt die Särge ebenerdig in die Öfen. 4 Öfen sind es, 3 davon laufen gerade. Die massiven Luken sind geschlossen. Gegenüber steht ein Mann an einer Reihe von Monitoren. Er trägt feste Arbeitsschuhe, eine Hose wie ein Handwerker und ein T-Shirt.
Hier sehen Sie einen unserer langjährigsten Mitarbeiter, Herrn Lange. Da können Sie jede technische Frage loswerden. Herr Lange weiß alles.
Moin, moin, hallo.
Erste Frage an Hans-Jörg Lange. Wie warm wird es denn hier in der Halle vor den Öfen?
Ja, jetzt ist es noch angenehm. Jetzt haben wir so, ich schätze mal, 33, 34 Grad hier drinnen. Und je weiter höher die Sonne auch draußen geht, desto heißer wird das hier unten natürlich. Das steigert sich dann bis zwischen 40 und 50 Grad. Irgendwo liegen wir dann nachher.
Jetzt gerade heißt es für den Techniker, die Daten der Öfen im Blick behalten und reagieren, falls nötig. Während der Kremierung ist es in den Öfen mehr als 900 Grad heiß.
Wir steuern den Verbrennungsvorgang eigentlich nur durch Hinzugabe von Verbrennungsluft. Das heißt, die gesamte Einäscherung wird von uns so ideal gestaltet, dass möglichst nicht der Brenner angeht, sondern dass das Ganze pietätvoll eben halt nur über die Zugabe von Luft abläuft.
Auf den Monitoren ist zu lesen, dass die 3 Särge seit 10 Minuten in den Öfen sind. Die Hauptverbrennung dauert also noch mehr als 1 Stunde.
Und nach Erfolg der Hauptverbrennung wird von uns hier händisch im Prinzip über einen Schlüsselschalter das Schott geöffnet. Und mit dem langen Besen, den man dort in diesem Behälter stehen sieht, werden dann die sterblichen Überreste nach hinten durch abgeschoben, fallen dann über eine kleine Kante in die nächste Kammer so gesehen.
Das ist die Ausbrennkammer, der 2. Teil des Ofens.
Letztendlich nach bleibt nur vom Verstorbenen so gesehen die mineralisierten, durchgeglühten Knochen. Alles andere ist weg. Holz ist weg, Fette, Fleisch, Gewebe, das ist alles weg.
Um zur Ausbrennkammer zu kommen, geht es um die Öfen herum und eine Treppe hinunter.
Also jetzt stehen wir hier auf der Rückseite von den Öfen. Vor uns direkt jetzt das Schauglas. Wir können visuell überprüfen, ob die Verbrennung schon abgeschlossen ist.
Erschrecke mich, wenn ich jetzt da reingucke? Oder?
Nein, Sie können da gerne mal reingucken. Also man sieht da jetzt nur Flamme, Flamme, Flamme. Ne? Also da ist nicht groß was zu erkennen.
Wie Hans-Jörg Lange sagt, Flammen und ein noch weitgehend intakter Sarg in der Hauptbrennkammer. Darunter in der Ausbrennkammer befinden sich die Überreste des Verstorbenen, der zuvor in der Hauptbrennkammer war.
Den kann ich jetzt leider nicht öffnen, weil wir gerade in so einer Phase sind, dass wir einen niedrigen Sauerstoffgehalt haben im Ofen. Wenn ich jetzt die Luke aufmachen würde, hätten wir eventuell das Problem, dass der Ofen durchzündet und wir dann in der Flamme stehen.
Und wenn er die Luke später öffnet, was kommt dann zum Vorschein?
Also die Asche ist, man muss sich vorstellen, als hätte ich einen großen Berg Grillkohle, die richtig am Glühen ist.
Die glühende Asche kommt in eine Kiepe aus Metall und mit einem Rollwagen geht es unter die Abkühlung, eine Art Lüftungshaube.
Ist die Asche abgekühlt, wandert die Asche komplett hier oben auf den Sortiertisch. Der Mensch hat ja teilweise Kniegelenke, Hüftprothesen. Das wird von uns entnommen, wandert dann auch in diese kleine Kiste zum Nummernstein.
Der Nummernstein begleitet Leichnam und Asche durch das gesamte Krematorium. Er ist feuerfest und soll sicherstellen, dass die Asche der Toten nicht vertauscht wird.
Dann haben wir hier so einen Handmagneten. Da kann ich die Asche im Prinzip von allen magnetischen Bestandteilen trennen. Ist das geschehen, öffne ich hier so eine kleine Klappe, schalte die Maschine ein. Jetzt läuft das Mahlwerk los unten in der Maschine. Und dann wird die Asche von uns reingefegt, rieselt dann durch diese Maschine. Und wenn wir jetzt mal 3 Stufen weiter nach unten gehen,
da kommt die gemahlene Asche wieder raus und fällt in eine Urne. Es gibt keine Knochenreste mehr, die wurden zermahlen. Hatte der Verstorbene künstliche Gelenke oder ähnliches, dann werden die jetzt auch in die Urne gelegt.
Der Nummernstein kommt in die Urne rein, sodass eine Verwechslung auch zu 100% ausgeschlossen ist. Und dann, so gesehen, beginnt auch schon die Totenruhe. Dann ist die Asche in die Urne gefüllt, der Deckel ist versiegelt und geschlossen. Und dann hat eigentlich ein Unbefugter auch in dieser Urne auch nichts mehr dran zu suchen.
Die Urnen werden gesammelt und über die unterirdische Förderbahn geht es für sie dann zurück ins Hauptgebäude. Ein Wagen mit 20 Urnen kommt aus dem Fahrstuhl. Diese schwarzen Transporturnen nennt das Krematorium auch Aschenkapseln. Auf jedem Deckel der Name des Verstorbenen, weitere Daten und ein Strichcode. Jetzt können die Urnen von den Bestattungsunternehmen abgeholt werden.
Herr Weingart scannt den Barcode auf der Aschenkapsel.
Verwaltungschefin Cornelia Leubeling schaut einem ihrer Mitarbeiter über die Schulter.
Der Auftrag erscheint. Der Bestatter unterschreibt auf diesem Pad, dass er die Urne entgegengenommen hat. Und das wird bei uns auch gespeichert und ist jederzeit danach vollziehbar.
Bestatter Carsten Giese holt gleich mehrere Urnen ab.
Ja, 3 Urnen waren es diesmal, die wir mitnehmen. Und dann wird das in der Firma weiter bearbeitet.
Jeden Tag werden hier im Krematorium Kiel rund 40 Menschen eingeäschert. Angehörige dürfen auf Wunsch auch direkt an den Öfen dabei sein. Und wenn sie möchten, können sie auch eine der beiden Trauerhallen mieten.
Wir befinden uns jetzt in der großen Feierhalle des Krematoriums Kiel.
Geschäftsführer Peter Berg steht in einem Saal, der an eine kleine Kirche erinnert.
Anlehnung an römische Architektur mit den Säulen, dieses hohe, kathedralmäßige.
200 Stühle stehen im Saal und auf jedem liegt knallrot das evangelische Gesangbuch. Auf der Empore gibt es eine Orgel und auch die bunten Fenster wirken wie in einer christlichen Kapelle. Nur ein Kreuz ist nicht zu sehen. Das wurde hinter einem Vorhang versteckt, erklärt Cornelia Leubeling.
Und je nachdem, was die Angehörigen wünschen, ist das Kreuz sichtbar oder es wird verschlossen. Und es halt eine weltliche Bestattung oder Trauerfeier sein soll.
Sonst habe das Krematorium jedoch nichts zu verbergen. Im Gegenteil, bei Tagen der offenen Tür oder auch Führungen für Schulklassen präsentiert es stolz seine Arbeit.
Wir wollen nicht im Verborgenen arbeiten. Wir haben hier nichts zu verstecken. Wir können ganz offen mit unseren Arbeitsmethoden und mit unserem Haus umgehen.
Was passiert in einem Krematorium? Christian Röther hat es sich erklären lassen. Er war für Tag für Tag zu Besuch in einem Krematorium in Kiel. Es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der sie nicht kennt. Kopfschmerzen. Mal sind sie dumpf, mal stechend, immer aber sind sie lästig. Was sind die Ursachen? Und wie kann man Kopfschmerzen am besten behandeln? Darum geht's gleich nach uns in der Sendung Sprechstunde mit Martin Winkelheide. Und wenn Sie Ihre Fragen loswerden wollen zum Thema Kopfschmerzen, dann können Sie gerne anrufen unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Die Redaktion für diese Ausgabe von Tag für Tag hatte Andreas Mein. Ich bin Anne Seidel und ich sag bis morgen.